Trotzdem ist, glaube ich, Deutschland insgesamt in der digitalen Transformation um einiges vorangekommen. Aber natürlich haben die Unternehmen auch eine hohe Ambition. Es geht im Endeffekt immer vor allem um Kostenreduktion, um auch die Unternehmen, und das sieht man natürlich auch in der Diskussion, wettbewerbsfähig zu machen. Das heißt, der Anspruch an eine digitale Transformation, an den, was man, kriegt man dabei raus, ist sehr, sehr hoch. Und vielleicht messen sich viele auch an dem, was rauskommen muss.
Lyndong Insights, Digital Consulting und Audit, ein Podcast von Lyndong und Hossenfelder.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lyndong Podcasts, in der wir uns mittlerweile schon seit 4 Jahren mit spannenden Themen und Trends rund um Digital und IT beschäftigen. In dieser Folge widmen wir uns auch wieder einem sehr spannenden und auch aktuellen Thema am Markt, Managed Services. Managed Services sind zwar grundsätzlich nichts Neues, jedoch nehmen wir im Kontext der digitalen Transformation gerade und auch vor allem zur Unterstützung des Betriebs von Geschäfts- und IT-Prozessen gerade einen enormen Anstieg in der Nachfrage nach Managed Services wahr. 2 wesentliche Treiber dafür sind die Komplexität und die Vielschichtigkeit der digitalen Transformation auf der einen Seite und auf der anderen Seite der immer prekärer werdende Fachkräftemangel, gerade auch in Spezialdisziplinen, wodurch sich aber nicht nur die Nachfrage nach Managed Services erhöht, sondern vor allem auch die Anforderungen der Kunden an die Zusammenarbeit und an die Integration ihrer Managed Service Partner. Passend dazu haben wir hierzu auch vor kurzem mit fachlicher Unterstützung von Deloitte, EY, KPMG, PwC und Protiviti eine Lyndong-Studie veröffentlicht und versucht, die Frage zu beantworten, alter Wein in neuen Schläuchen oder eine progressive Form der Zusammenarbeit, um auch Innovation und Geschwindigkeit der digitalen Transformation zu fördern und auch den Betrieb der Geschäftsprozesse auch in den komplexen und volatilen Zeiten sicherzustellen. Dazu freue ich mich heute sehr, hier in Frankfurt bei PwC zu sein und die Studienergebnisse mit Julia Unkel von PwC zu besprechen und auch hoffentlich auch ein bisschen zu diskutieren. Frau Unkel, freut mich sehr, heute hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung nach Frankfurt. Stellen Sie sich doch gerne einmal kurz vor und dann starten wir auch ins Thema rein.
Ja, super. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Freuen uns sehr auf die Diskussion. Vielleicht dann kurz zu mir selber. Julia Unkel, Partnerin bei PwC hier in Deutschland und kümmere mich hier bei PwC um Managed Services, verantworte den Bereich bei PwC. Ich selber bin schon seit 2002 mit einer kurzen Pause beim Kunden während Corona bei PwC, habe alles Mögliche gemacht von der Prüfung, aber auch sehr viel Beratung im Bereich Compliance, aber auch Transformation. Beim Kunden selber habe ich mich sehr stark mit Operational Excellence beschäftigt, selber auch dort Service Center Offshore gehabt. Und ich glaube, dieser Klang von verschiedenen Kompetenzen, auch sogar vom Audit, was Qualität angeht, was Sicherheit angeht, Transformationsberatung, aber auch wie geht es vor Ort, Operational Excellence, ist eine ganz gute Kombination, um jetzt bei uns bei PwC das Thema Managed Services voranzutreiben.
Okay, klasse. Und ohne es vorwegzugreifen, aber auch das Thema Managed Service hat sich auch die letzten Jahre ja auch stark verändert, aber da kommen wir dann nachher nochmal sicherlich noch einmal drauf. Bevor wir aber so richtig in das Thema reingehen, würde ich mal ganz gerne aus Verständnisgründen Sie mal bitten, den Begriff Managed Services, also über die Art von Managed Services, über die wir heute sprechen, noch einmal einzuordnen. Also worum geht's bei Managed Services? Was sind Managed Services?
Also für uns sind das vor allem partnerschaftliche Zusammenarbeiten. Für uns ist ganz wichtig, dass man das gemeinsam entwickelt mit dem Kunden. Also weniger eine totale Auslagerung im Sinne von einer Blackbox, wo viele, glaube ich, auch berechtigterweise ein bisschen, ich glaube, auch ihre Herausforderungen haben. Und das in unterschiedlichen Konstellationen, von vollkommener Aussagung einer ganzen Funktion, Abteilungen, aber auch schon angefangen mit einzelnen Arbeitsabläufe, vor allem wiederkehrende Prozesse, wo man einfach sehr effizient auf seine eigene Abteilung schaut und überlegt, wie kann ich die Abteilung sinnvoller in einem Ökosystem mit anderen Partnern aufbauen. Und das merken wir auch bei vielen Kunden, dass das sehr resoniert, weil man einfach damit ein bisschen agiler an das Thema rangeht und sich mit dem Unternehmen in eine Partnerschaft reinentwickelt, um zu schauen, an welchen Stellen man mit Managed Services den besten Hebel, natürlich auch von, wir gucken im Endeffekt, reden wir immer von Business Cases, setzen kann und der für den Unternehmen das den besten Mehrwert hat.
Und dann der Unterschied dann zur klassischen Auslagerung oder zum Outsourcing ist dann im Grunde der, dass immer noch der, nicht die Verantwortung, aber das Eigentum des Prozesses weiterhin beim Kunden bleibt.
Das bleibt ja immer beim Kunden, genau. Wir sind in der Übernahme im Endeffekt Hilfsorgan. Wir machen im Namen des Kunden das Ganze, aber die Verantwortung liegt beim Kunden. Trotzdem, und das ist, glaube ich, auch spannend in der Zusammenarbeit, ist uns mehr als bewusst, wir müssen nicht nur ein, wie man so schön sagt, ein Outcome präsentieren, also irgendeine Art von Bilanz oder was, sondern auch das Wie ist sehr, sehr wichtig. Wie arbeiten wir mit dem Kunden zusammen? Welche Sicherheit bieten wir dem Kunden dabei, damit er genau seine Verantwortung auch weiter übernehmen kann? Und das merken wir auch in den Gesprächen, ist unheimlich wichtig für die Unternehmen.
Ja, okay. Bevor wir in das Thema reinstarten, ich habe da mal aus unserer Studie eine, finde ich, eine spannende Zahl mal rausgegriffen. 76% der Unternehmen gaben an, dass sie an der digitalen Transformation gescheitert sind, weil es ihnen nicht gelungen ist, quasi Digitalisierungsvorhaben oder auch digitale Lösungen funktionsübergreifend einzuführen. Also sie verharren in ihren Silos. Ist jetzt, fand ich jetzt 2025, oder wir haben die Studie Ende 2024 durchgeführt, schon eine überraschende, wenn nicht sogar erschreckende Zahl. Oder wie ist Ihr Blick drauf? Also stellen Sie das auch bei Ihren Kunden fest oder ist es eher überraschend?
Sehr unterschiedlich. Trotzdem ist, glaube ich, Deutschland insgesamt in der digitalen Transformation um einiges vorangekommen. Aber natürlich haben die Unternehmen auch eine hohe Ambition. Es geht im Endeffekt immer vor allem um Kostenreduktion, um auch die Unternehmen, und das sieht man natürlich auch in der Diskussion, wettbewerbsfähig zu machen. Das heißt, der Anspruch an eine digitale Transformation, kriegt man dabei raus, ist sehr, sehr hoch, und vielleicht messen sich viele auch an dem, was rauskommen muss. Was wir beobachten oder ich selber auch beobachtet habe, ist natürlich vieles, es ist ein Change Management. Die Leute müssen sich ändern, und gerade das ist manchmal auch so ein bisschen beharren. Viele gehen in eine Verteidigungsposition, weil sie immer denken, sie haben Dinge in der Vergangenheit falsch gemacht. Aber darum geht es ja gar nicht. Es gibt heute neue Möglichkeiten. Das heißt, nicht zu sagen, warum man was gemacht hat, war falsch, sondern einfach, wie kann man es künftig vollkommen anders gestalten. Viele Prozesse, gerade wenn man in die Investitionen reingeht, und es kostet viel Geld, in IT rein zu investieren, bringe nur was, wenn man abteilungsübergreifend einen Prozess völlig neu aufsetzt. Und da neben dem Menschlichen, dass das auch viel Kraft kostet, sich damit zu beschäftigen und sehr offen zu sein, hat wieder jeder eine andere Meinung auch, darf man auch nicht unterschätzen, die meisten Unternehmen sind mitten im Betrieb. Also man ist ja dabei, dauernd irgendwas zu produzieren, sei es auch in den Backoffice-Abteilungen, ist man daran gelegen, dass man trotzdem funktionieren muss. Das heißt, diese Herausforderung, eigentlich alles umzustülpen, neu zu organisieren, vielleicht sogar Platz zu machen, gleichzeitig aber keine Lücken aufzureißen, weil man keine Ergebnisse verhindern kann, ist schon eine Mammutaufgabe. Ja? Und da gehen viele Unternehmen unterschiedlich drauf an, manche mit einem sehr langen Transformationsansatz, weil sie die Leute abholen wollen, einfach um auch nichts zu gefährden, sich Risiken reinzuholen. Manche, und vielleicht auch außerhalb von Deutschland, sehr brutal, indem man wirklich einfach sagt, wir machen jetzt einen Cut und machen alles neu, weil sie denken, das wird schneller funktionieren. Ja.
Und daraus dann wahrscheinlich dann auch unterschiedliche Erfolgsbeispiele oder auch nicht Erfolgsbeispiele, ne? Weil Sie haben auch gesagt, das Thema Change Management, das spielt ja auch mit rein. Also man kann ja auch so viel am Anfang designen, wie man möchte. Aber wenn dann auch dann gerade so die mittlere Führungsebene oder auch die Mitarbeitenden nicht mitspielen, dann ist man ja schnell wieder beim Thema Silo, und nicht nur Silo in den Köpfen, sondern auch Silo in den Prozessen.
Absolut. Und da sind Schnittstellen, und das sind immer die Buzzwörter, die man so oft hört, ist natürlich Schnittstellenmanagement. Wir wollen die End-to-End-Prozesse machen. Ich glaube, viele können das auch nicht mehr hören. Leider ist es halt auch so. Ja, oft ist dann die Hierarchie auch im Weg. Ja, man muss eigentlich eher prozessneutral orientiert draufschauen. Und das hat dann schon seine Herausforderungen. Ja.
Gutes Stichwort. Das haben wir nämlich auch aus vielen Interviews mitbekommen, dass auch ein großer Teil der Befragten uns gespiegelt hat, dass digitale Transformationsprojekte oft aus der Perspektive sehr stark aus der Perspektive der IT heraus entwickelt werden und dann die spezifischen Anforderungen von einzelnen Fachbereichen oder sogar von kompletten Prozessketten oder Funktionsketten dann erst später mit hinzugezogen werden. Ist es auch so ein Grund, dass man öfter eigentlich die digitale Transformation zu stark aus der IT heraus betrachtet und eigentlich zu wenig aus der Perspektive der Anforderer? Wie blicken Sie darauf?
Ich würde sagen, es kommt drauf an. Also manchmal kann ich dem sogar recht geben, weil dadurch kann man die Hürden vielleicht knallharter durchbrechen. Weil wenn man sagt, das ist jetzt so, wie wir es machen möchten, eher top-down von der IT, von der Vision, weil so muss IT funktionieren, schafft man es vielleicht schneller, gewisse Barrikaden zu durchbrechen. Auf der anderen Seite sollte man rein theoretisch immer erstmal das, wie man so schon sagt, den Fachbereich, die Definition, wie man die IT haben möchte, natürlich definieren lassen. Nur was dann passiert ist, sie bekommen keinen Standard. Das heißt, jeder Fachbereich, obwohl er miteinander in den Schnittstellen zusammenarbeiten kann, definiert von sich aus sehr, sehr hohe Anforderungen und das kriegt man sehr wenig auf den Standard, den die IT eigentlich haben möchte, drauf. Und da, ich glaube, da streiten sich viele auch in den Bereichen. Ja, ich glaube, das kommt auch vielleicht auf die Dimension der IT an. Wenn man ein ganz, ganz großes System einfügen möchte, ist es, glaube ich, wäre man gut geraten, vom Standard von der IT es reinzubringen und immer wieder gegenzuhauen, muss die Besonderheit aus dem Fachbereich wirklich, wirklich sein. Und das funktioniert besser, wenn man es zentral von der IT hat. Auf der anderen Seite natürlich gewisse Dinge, man muss verstehen, wie im täglichen der Prozess funktioniert. Manchmal passt dann die IT nicht dazu, deswegen passt das da auch natürlich. Aber Standardisierung, kommen wir mit Sicherheit auch nochmal drauf zu sprechen, ist besser, wenn man es zentral vorgibt.
Das stimmt, ja. Sonst wäre es ja quasi keine Standardisierung, wenn dann doch jeder dann seinen eigenen Standard hat. Ja. Und da sind wir auch wieder bei den Schnittstellen, weil ist jetzt noch gar nicht gefallen. Das Thema Daten ist natürlich extrem wichtig. Ne? Mhm. Also wir reden zwar viel, ich kann die Buzzwords auch nicht mehr hören, Ende zu Ende, Silo-Grenzen, ja. Aber am Ende des Tages, wenn wir jetzt auch über künstliche Intelligenz sprechen, ne, und auch über datenbasierte Geschäftsmodelle, es geht ja darum, auch die Verfügbarkeit von Daten auch sicherzustellen. So, und das ist natürlich auch nochmal ein sehr entscheidender Punkt, warum man auch diese ganze Übung der Prozessketten auch macht oder auch der IT-Modernisierung. Ja. Einfach aus den ganz unterschiedlichsten Tiefen und auch Ökosystemen auch eines Unternehmens. Also ein Unternehmen arbeitet ja auch in Ökosystemen, wo ja auch Daten auch anfallen, Kundendaten, Supplier-Daten, dann auch diese Daten auch den AI-Systemen auch zur Verfügung zu stellen. Weil ansonsten bringt natürlich auch wieder eine Investition in künstliche Intelligenz natürlich auch kein Mehrwert. Aber lassen wir uns mal nochmal jetzt in das Thema Managed Service reingehen. Ich hatte es vorhin im Einspieler gesagt, Managed Service sind jetzt nichts Neues, werden jetzt schon seit Jahrzehnten sogar schon genutzt, vor allem in der IT, Software, Anwendungsbetrieb, IT-Infrastrukturbetrieb. Was wir in der Studie aber festgestellt haben, so richtig zufrieden sind die Unternehmen so mit der bisherigen Art der Managed Services nicht immer, zumindest nicht immer mit dem Output, ist zumindest mein Eindruck. Wie blicken Sie drauf und gerne auch aus dem Markt heraus?
Ich glaube, das liegt ein bisschen an der Erwartungshaltung beider Parteien. Und ich beobachte das auch sehr stark bei eigenen Short-Service-Centern der Unternehmen. Ich glaube, das ist der gleiche Anspruch. Auf der einen Seite möchte man einen stabilen Prozess herausgeben, erwartet vom Gegenüber, bitte füllt es so aus, wie ihr euch es gesagt habt. Was man dann aber vermisst, ist dabei ist immer wieder zu optimieren und teilweise auch vielleicht zu challengen, sollte man es nicht anders machen. Wenn man aber wiederum jemanden nur einstellt, der es eigentlich nur ausführen soll und darauf auf den Druck von den Kosten gibt und teilweise auch nicht viele Entscheidungen herausgibt, dann bleibt der Prozess meistens so. Das beobachten wir bei den Services, beobachten wir aber auch sehr stark in Short Service Centern, ich sage jetzt nochmal der alten Schule von großen Unternehmen. Weil die Leute, die man dann eingestellt hat, die sind auch so eingestellt und trainiert worden und auch, ich sage jetzt mal, erzogen worden, dass sie das machen, was ihnen gesagt wurde und das jeden Tag super effizient. Mhm. In der heutigen Zeit aber, wo alle 2-3 Monate eine neue Möglichkeit in der Technologie um die Ecke kommt und man immer wieder seinen eigenen aktuellen Prozess hinterfragen soll, clasht das. Und man kommt damit gar nicht mehr hinterher. Und deswegen ist, glaube ich, auch das, der Part Partnerschaft bei Managed Services so wichtig, dass man sich vollkommen darauf einlässt zu sagen, man übernimmt zwar einen Status quo, aber das Ziel ist immer wieder, ihn weiter zu optimieren. Das heißt, der Kunde ist sich dessen bewusst, auch was ist das Finanzielle angeht, was auch gewisse Verhaltensmaßstäbe angeht und wie man da zusammenarbeitet, wir aber auch als Provider genauso. Das heißt, wir gehen auch Ziele ein entsprechend und verpflichten uns auch dazu, dass wir einen Status quo übernehmen, aber ihn immer und immer wieder weiter transformieren und natürlich mit dem Ziel geht uns Finanzielle, diese Effekte auch wieder zurückzugeben an den Kunden. Das heißt, über 5 Jahre muss es besser werden, effizienter werden. Und die Antwort kann nicht sein, wir gehen noch mal in ein anderes Land, wo die Cost Rate noch günstiger ist. Die Antwort kann hier heutzutage nur noch sein, Technologie, Prozess anpassen und entsprechend immer wieder in den Konkurs gehen. Also im Endeffekt immer wieder in die Diskussion gehen mit dem Kunden. Ja.
Was sind denn aus Ihrer Sicht die Treiber, die Sie wahrnehmen, dass immer mehr Unternehmen jetzt im Grunde eigentlich über Managed Services nachdenken, und zwar über eine neue Art von Managed Services nachdenken? Was sind da die Treiber? Sie haben gerade schon Kosten sicherlich auch mal genannt.
Kosten, Skalierung, weil sie nämlich merken, dass gerade die heutige Technologie, GenAI, unheimlich von Skalierung abhängt. Das heißt, auf der einen Seite brauchen sie Masse, um eine GenAI zu trainieren. Und oft fehlt die Masse, um überhaupt dann die GenAI so zu trainieren, dass die immer besser, immer besser, immer besser wird. Man hat, sage ich mal, allein im Training und im Umgang der GenAI hat man Probleme. Auch finanziell, der Kosten, die man reinsteckt davon und bis man dann wirklich einen sogenannten Kickback zurückbekommt, der dauert bei uns kürzer, als wenn der Kunde es alleine macht. Jetzt nicht in allen Bereichen, das muss man dann wirklich genau hinschauen, aber gerade in gewissen Abteilungen, wo vielleicht auch nicht so viel Personal hat, man erhofft sich aber durch GenAI eine deutliche Effizienzsteigerung, kriegen wir das um einige schneller hin, also wir große Provider, als es der Kunde schafft. Auf der anderen Seite auch, wir sind ja auch Berater oder wir sind die federführend in Transformation im Know-how. Das heißt, die Investition, die wir sowieso tätigen als eine Big Four, im Sinne für immer auch aktuell zu sein, nicht nur bei der Regulatorik, sondern auch bei der IT heutzutage, und das merke ich auch an mir selber, die geben wir den Kunden direkt weiter. Das ist für den Kunden, wenn eigentlich sein Fokus ist die Produktion, ja, zum Beispiel, oder auch in der Medizin oder im Health-Sektor. Was vollkommen anderes ist sein Fokus, wo er sich drauf fokussieren sollte, auch die Investitionen. Sollte man sowas in einem Ökosystem anders verteilen? Ja, und ich glaube, da merken immer mehr Unternehmen, dass sie damit vielleicht den Skaleneffekt schneller hinbekommen. Ja.
Das ist, weil Sie gerade sagen, das steht tatsächlich, ist nämlich auch ein Ergebnis aus der Studie, dass ein knappes Drittel hat gesagt, die Investitionen, die es braucht, um eigentlich die digitale Transformation, ist auch so ein Buzzword, aber zumindest halt, oder mal neue Technologien einzuführen oder sich mit AI zu beschäftigen oder IT-Modernisierungsprogramme, also diese Investitionen zu stemmen, das schaffen sie aus eigener Kraft nicht. So, jetzt sagen Sie, Managed Service Provider könnten das in einem gewissen Zusammenarbeitsmodell stemmen oder schneller machen oder auch übernehmen. Dann ist auch das Thema Skaleneffekte, was da auch eine Rolle spielt, ne? Weil die machen es ja dann nicht nur für einen, sondern dann für mehrere. Was sind dann noch alles so für Faktoren, die es eigentlich jetzt Ihnen als Big Four oder als Technologiedienstleister hilft, diese enormen Investitionen eigentlich auch zu skalieren?
Weil wir die Technologie überhaupt bei uns sowieso vorhalten. Also in der Beratung für unsere Kunden machen wir das ja auch. So ein Beispiel, wo kann man sinnvoll heutzutage Agents gekoppelt an GenAI einsetzen? Damit beraten wir ja selber und sind deswegen entsprechend auch, investieren wir sehr, sehr stark als Unternehmen da rein, um auch einfach entsprechend gut in der Beratung zu sein, in welchen Prozessen es sich lohnt, hier reinzugehen. Das Know-how setzen wir natürlich sofort auch bei unseren eigenen Services an. Das heißt, alles, was wir entdecken, um Dinge effizienter zu machen, setzen wir immer sofort zeitgleich auch in unsere eigene Produktion ein und arbeiten da auch Hand in Hand. Und da merkt man schon die Schnelligkeit, wie sich das verdreht. Also gewisse Dinge der GenAI, die ich mir vor 6, 8 Monaten angeschaut habe, das ist jetzt nicht, dass sie schon wieder out of the day ist, ja. Aber auf einmal kriegt man seit 4, 5 Wochen schon wieder ganz andere Ideen an, die hätte ich vor 6 Monaten noch.
Mittlerweile reden wir halt viel über KI-Agenten, ne?
So. Genau, und das ist, und man merkt auch, wie die Mitarbeiter super offen damit umgehen. Ja, jegliche Hierarchie bei uns, und auch jegliche Art von trainierten oder untrainierten Leuten. Und das kriegt man in dieser Masse und was wir auch an Training entsprechend auch investieren können. Wir können unsere jungen Leute da sehr, sehr stark drauf fokussieren. Die kriegen bei uns die Trainings, die kriegen die Use Cases. Und das kann man natürlich im Unternehmen immer unterschiedlich in einer Mannschaft von 100, 200 Mann, die eigentlich was ganz anderes zu tun haben, denen auch noch immer jedes Mal wieder das Neue zu zeigen, ist viel. Das natürlich machen das viele. Aber da ist es einfach ein Massenthema und auch ein Fokus aus Investitionen aus meiner Sicht.
Jetzt haben wir das Thema Artificial Intelligence als Treiber. Was sind weitere Themen oder auch Herausforderungen, die dazu führen, dass häufiger Managed Services oder noch stärker Managed Services nachgefragt werden?
Unterschiede. Also eine ist halt die Attraktivität des Jobs. Gewisse Aufgaben zu machen sind bei uns attraktiver als vielleicht im Unternehmen. Hat manchmal damit zu tun, dass die Abteilungsgrößen zu gering sind oder dass der Job vielleicht immer wiederkehrend ist, weil man es nur für einen Kunden macht. Bei uns unsere Kollegen, die das machen, die machen das für mehrere Unternehmen. Jeder ist ein bisschen anders. Das heißt, da ist der Job auch schon wieder attraktiver. Man kriegt teilweise nicht das richtige Personal für gewisse Aufgaben. Dann, wenn man sich selber seine Abteilung anschaut, worauf sollen sich die Mitarbeiter fokussieren? Ist es wirklich alles oder sind es gewisse Dinge, wo man sagt, eigentlich, wenn das wiederkehrend ist, auch wenn es komplexe Vorgänge ist, aber es kommt nur auf das Ergebnis an, könnte es auch jemand anders Neutrales machen? Da geht kein Strategie-Know-how zum Beispiel verloren. Ja, und das ist dann auch wieder eine Dinge von, wo man sagt, auf was setzt man? Ja, auf was möchte man sich wirklich fokussieren? Das sind meistens dann die Skaleneffekte im Endeffekt. Genau. Dann haben wir natürlich eine ganz andere Möglichkeit und das jetzt, der eine ist fachgerecht, wir meinen, dass man die Leute nicht mehr in Deutschland. Auf der anderen Seite haben wir als Big Four die Möglichkeit, sehr integriert Leute aus anderen Ländern mit einzusetzen. Ja? Sei es Nearshore, Offshore, das sind die typischen Konstellationen, aber es sind alles unsere Mitarbeiter, die sind nach PwC-Standards trainiert. Wir achten auch darauf, dass wir gewisse Services, zum Beispiel Finance Managed Services, global einheitlich machen. Das heißt, die Leute sind am gleichen Schema trainiert, die sitzen auf den gleichen Plattformen und damit können die auch integriert super zusammenarbeiten. Viele Unternehmen könnten das sich allein gar nicht leisten. Also wenn man ein Short Service Center aufbauen möchte im Ausland, braucht man schon 500 Leute mindestens, sagt man immer. Ja, sonst lohnt es sich einfach nicht, weil es nicht attraktiv ist.
Und selbst wenn man das dann hat, dann ist ja immer noch die große Herausforderung, dann auch technologisch auch, ja, auch mitzukommen, ne? Weil da kommen auch ja auch die Themen noch. Cloud, Data Analytics, AI.
Ja, und das ist halt einfach, und das muss man sich, glaube ich, auch hier in Deutschland bewusst machen. Der Center-Markt, Kompetenz-Center-Markt oder GBS, wie auch immer man das nennt im Ausland, das ist ein Arbeitsmarkt, der ist ebenbürtig wie jegliche andere Großunternehmen. Und das ist vor allem im Central Eastern Europe-Bereich, der Reich, in Ägypten, in Indien, überall. Das sind die super attraktivsten Arbeitgeber, wo man sich dann auch fast um die Leute schlägt, die im Endeffekt da in diesen Zentren arbeiten. Alle mit akademischem Abschluss, mega in der Technologie unterrichtet, ja, weil das einfach super attraktive Arbeitsplätze sind.
Wir müssen mal über die deutschen Kunden sprechen oder in der Dachregion. Was sind dort ist für PwC jetzt die wichtigen, ich schätze mal, Nearshore-Standorte, vielleicht auch Offshore, aber ich denke mal, Sie arbeiten wahrscheinlich hier eher mit Nearshore-Regionen zusammen, oder? Wenn Sie deutsche Kunden bedienen?
Alles. Es kommt auf den Service und den Kunden an. Manche sind sogar sehr daran interessiert, dass wir sehr stark Nearshore-Offshore gehen. Also wir haben selber hier in Deutschland
als unsere Center. Dann, ne?
Genau, also wir haben ein Kompetenzcenter hier in Deutschland, ein sehr großes. Wir arbeiten mit unserem Joint-Venture-Partner Central Eastern Europe zusammen als PwC. Da sitzen unsere Mitarbeiter überwiegend in Polen und in Tschechien. Und dann arbeiten wir natürlich auch sehr stark in Offshore zusammen. Dazu gehört zum Beispiel Kairo, wo sie unheimlich gute, ausgebildete, deutschsprachige Mitarbeiter bekommen, auch technologisch hochversiert. Indien genauso. Also wir haben in Asien auch unsere Center als Firma natürlich an den großen Offshore-Centern auch unterwegs. Mhm. Und dann kommt es eher auf den Service, aber auch die Erwartungshaltung des Kunden an und auf die gewisse Compliance-Anforderungen wie Datenhaushalt, Datenschutz. Ja, manche Dinge kann man nur hier in Europa machen. Auch da ist mit Technologie immer mehr möglich, aber sollte man, dann ist es die Erreichbarkeit. Ja. Auch wenn wir teilweise in Indien in Shifts, wie man das so schön sagt, arbeitet, ist es trotzdem was wir nicht immer bevorzugen, ja, weil einfach der Zentrale, das heißt die Zeit einfach spielt eine Rolle und die Sprache.
Ja. Woher wissen Sie eigentlich oder woher weiß PwC oder ein Managed Service Provider eigentlich, in welche Fachskills er investieren muss? Also man sieht, also jetzt in Technologien ist ja, glaube ich, ja oft relativ klar, ne? Aber Fachskills, jetzt mal so jenseits von den Klassikern, Finance, HR, ist es ja schon auch manchmal ja gar nicht so klar, wo es eigentlich jetzt in einem halben Jahr oder in einem Jahr eigentlich der Need vom Kunden, zum Beispiel, weiß nicht, im Energiebereich, Netzmanagement, Netzsteuerung oder in bestimmten regulatorischen Themen oder auch in, da brauchen Sie jetzt schon noch einen gewissen Vorlauf, weil Sie auch sagen, gerade in Nearshore ist ja auch der Arbeitsmarkt sehr, mittlerweile schon sehr umkämpft, da geht es ja auch nicht mehr um den Preis. Wie viel Vorlaufzeit braucht man? Und die andere Frage, woher wissen Sie eigentlich, welche Skills oder welche Prozesse eigentlich in den nächsten Monaten oder auch Jahren einen gewissen Managed Service Bedarf haben?
Also wir selber machen ja auch unsere Analysen, wo wir Bewegungen sehen und antizipieren das teilweise und sind natürlich auch im globalen Austausch. Manchmal haben sie stärker schon gewisse Bewegungen, gerade im angelsächsischen Bereich und in den Amerika, wo wir aber meistens dann wissen, das kommt irgendwann auch nach Europa geschwappt. Ja? Also gewisse Themen, die man sich da schon traut, zum Beispiel nach draußen zu geben, kommt dann meistens mit einer gewissen Verzögerung auch hier in Europa an. Das ist ein großer Vorteil, den wir natürlich als globale Firma haben, dass wir das ein bisschen antizipieren können. Dann sind es, glaube ich, Themen, wo man einfach merkt, wir sind natürlich nah am Kunden dran, ja. Das rüttelt einfach im Unternehmen.
Dann ja, auch über die Managerberatung.
Oder Strategieberatung sehr, sehr stark auch. Ja, wo man einfach merkt in den Diskussionen des Kunden, man probiert erstmal einen Weg, aber ist sich unsicher, ob der wirklich zielführend ist. Also selbst zum Beispiel versuchen. Ja, aber dadurch merken wir einfach schon sehr, sehr früh, da sind Bewegungen. Ja, da sind Diskussionen. Vielleicht könnten sich daraus Dinge ergeben und dann fühlen wir schon relativ schnell auch bei uns im Recruitment vor, wie ist das Potenzial dann bei den Mitarbeitern? Hatte zum Beispiel eine Idee vor 2 Monaten, da haben etliche Partner, gerade aus dem Strategiebereich, sagt Julia, vielleicht könnte das was werden. Dann haben wir sehr aktiv natürlich mit Headhuntern schon in Polen gesprochen, wie schnell wir es denn schaffen könnten, solche Leute bei uns hochzufahren. Ja, entweder weil es diese Skills schon gibt oder vielleicht nicht perfekt, aber dann machen wir Bootcamp-Trainings und bringen die auf einen anderen Stand. Und das machen wir in unterschiedlichen Lokationen. Aber man sieht schon große Trends, wo die Reise einfach hingeht.
Ja. Jetzt, Sie hatten auch vorhin in einer Antwort auch das ganze Thema Ökosysteme, Partnerschaften, auch Integration auch angesprochen. Immer so ein Klassiker, wenn man auch über Near und Offshore spricht, ist ja dann die Zusammenarbeit mit den Kunden, auch die Integration quasi auch der der Shoring-Standorte auch mit den entsprechenden Projektteams bei den Kunden. Ich glaube, es ist bei einigen Themen sicherlich einfacher. Wenn ich jetzt ein Softwareentwicklungsprojekt habe, ist, glaube ich, immer oft der relativ, manchmal relativ klare Function Points. Bei so vielleicht komplexeren Geschäftsprozessen stelle ich mir das schon schwieriger vor, wenn zum Beispiel ein Near-Offshore-Team dann quasi in eine Organisation beim Kunden eingebunden ist. Was gibt's denn dort dann für, aber Sie machen ja solche Managed Services. Deswegen auch die Frage, was sind denn dort Erfolgsbeispiele oder worauf müssen Sie im Grunde auch als Managed Service Provider da drauf achten, dass es auch am Ende funktioniert? Ja.
Also die erste Hürde der Mitarbeiter im Unternehmen, wenn man vorher noch nichts gemacht hat. Es kommt wirklich immer auch darauf an, wo ist das Unternehmen auf seiner Sourcing-Reise. Ja? Und oft haben wir momentan mit Unternehmen auch zu tun, die das zum ersten Mal machen. Dann ist die erste Hürde immer erst die Sprache. Die Sprache und die Kultur, dass man gegebenenfalls also von der Seite des Unternehmens Dinge vielleicht ausspricht und das Gegenüber anders interpretiert, entweder von der Sprache oder aus kulturellen Themen. Ich glaube, da gilt es erst meistens Vorurteile auszuräumen, dann auch zu zeigen, wie man sowas auch manchmal sehr agil lösen kann. Sind manchmal so Dinge, was ich sehr, sehr oft erlebe. Manche Mitarbeiter hier in Deutschland trauen sich nicht Englisch zu, ja. Aber sie verstehen alles in Englisch. Also selbst wenn wir den perfekten Match haben von beide Parteien, sprechen perfekt Deutsch, ja, gibt es natürlich auch Momente, wo wir sagen, ist das das Wichtigste oder können wir es auch auf Englisch probieren, weil der Skill vom Rest passt doch super. Und wenn dann aber die Leute merken, eigentlich ist der ja super, derjenige, ja, der macht seinen Job richtig gut, überwinden die Sprachhemmnisse. Das dauert 3-4 Wochen, aber je mehr man merkt, da kommt was rüber und inhaltlich passt es und auf einmal merkt man. Und dann geht das oft wie so ein Domino-Effekt im Unternehmen rum, dass man merkt, ach, eigentlich haben wir uns das viel schneller mal vorgestellt, klappt doch eigentlich ganz gut. Das muss man erreichen. Man muss ja aber auch bewusst sein, dass man diese Zeit braucht und das planen wir auch dezidiert ein. Auch explizit zu schauen, wie geht der Kunde damit um, weil es ist ein Change Management, den können wir nicht komplett leisten von unserer Seite, damit wir auch wissen, macht der Gegenüber Change Management, ne? Weil damit ist nicht irgendwann aufeinander.
Boah, aber dann schon auch eine, auch bei dem Kunden auch eine gewisse Organisation oder eine Providersteuerung, ne? Die ist ja vielleicht auch vor vielen Jahren oft noch nicht gehabt, da hat man ja eher einen Prozess ausgelagert an einen Managed Service Provider, klare SLAs gegeben oder sogar auch ging es stark um das Thema Kostensenkung und der Provider hat im Grunde gemacht und dann hat man gemerkt, naja, entweder passt es oder es passt halt auch oft nicht. Ne? Aber wenn wir dann schon über Geschäftsprozesse sprechen, ist im Grunde eigentlich das Thema Providersteuerung, also Retained Organisation, sollte dann schon da sein, ne?
Sollte da sein auf der anderen Seite oder mit uns gemeinsam abgesprochen werden, weil der zweite Punkt neben denen ist aus meiner Sicht, was muss ein Provider leisten, um es dem Unternehmen so leicht wie möglich zu machen. Also wir arbeiten sehr stark Workflow gestützt. Wir benutzen auch Tools, wie das nennen, Orchestration Plattform, wo wir die Mitarbeiter dezidiert steuern und immer genau wissen, wo wir in gewissen Aktivitäten stehen. Dadurch sind wir in der Lage, dem Kunden auch tagsüber real-time zu sagen, wo stehen wir. Wir können auch real-time in den Dashboards zeigen, sind wir mit den SLA compliant. Also das ist keine Überraschung am Quartalsende. Es ist nicht, dass man 3 Monate nicht hinschaut und dann kommt die große Überraschung, sondern ich glaube, wichtig ist auch hier, dass man wirklich in der täglichen Transparenz, es kommt jetzt auf den Service an, aber den Kunden, da das natürlich auch das Leben etwas leichter macht, indem man proaktiv auch zeigt dem Kunden, wo man ist, ne? Trotzdem, ja, die Kunden, erst recht, wenn man in ein Ökosystem reingeht, müssen sich mit Providersteuerung auseinandersetzen, im Positiven und Negativen, ja, und sehr gut schauen, wo man im Endeffekt steht. Und auch im Zweifel kritisch schauen in den eigenen Reihen, ne? Weil wenn was schief geht, die Ursache ist meistens nicht nur auf der anderen Seite, meistens liegt sie irgendwo in der Mitte. Und auch damit muss man sehr proaktiv als Unternehmen dann auch umgehen.
Das denke ich mir auch, weil es kommen wir nochmal zum anderen Ergebnis. Also was ich tatsächlich auch überraschend fand, 80% der Interviewpartner wünschen sich von künftigen Managed Service Providern, dass sie tatsächlich auf der Ebene der Geschäftsprozesse unterstützen. So, das war ja früher das Thema Business Process Outsourcing. Managed Service waren oft auch in der IT gewesen. Wir kennen es ein bisschen auch aus dem Thema Workforce. Aber dass Managed Services im Grunde eigentlich dann auch für den Betrieb von ganzen, vielleicht nicht Prozessketten, aber zumindest von einzelnen Geschäftsprozessen eingesetzt werden, ist, glaube ich, schon auch nicht neu, aber ist zumindest mal der ein interessanter Wunsch. Da sind wir nochmal bei der Eingangsfrage mit dem Thema Silos und man hat nicht so richtig, man bekommt nicht so richtig die digitale Transformation her. Hängt es ein Stück weit oder wie spielt da eigentlich aus Ihrer Sicht das Thema Anwendungsmodernisierung und auch Software as a Service mit rein? Weil wenn ich jetzt ein Thema habe wie Salesforce oder Workday oder die S/4HANA-Transformation, da sind wir im Grunde ja schon auf der Abbildung von Geschäftsprozessen in einer Standardlösung. Trotzdem haben wir auch, bekommen wir zumindest so mit, Unternehmen trotzdem Probleme, auch ihre Geschäftsprozesse auch selber zu digitalisieren. Und so, die Frage, wenn es aber der Wunsch ist der Kunden, ne, dass sie eigentlich auf dieser Ebene der Geschäftsprozesse Support brauchen, spielen dann dort entsprechend bei dem Thema Cloud dann die Managed Services auch mit rein? Und was machen Sie da? Also das ist dann auch das...
Absolut. Das sind so Beispiele wie Einführung von Workday im HR-Bereich, dass wir nicht nur bei der Einführung von Workday im Endeffekt begleiten oder auch der Migration, sondern im Zweifel vielleicht auch nach der Migration Payroll übernehmen. Ja. Also dann im Endeffekt das System betreuen, Application Managed Services, aber auch die Payroll selber auf dem System des Kunden.
Aber nicht nur die Implementierung, sondern im Grunde auch, wo ich auch vermuten, auch
danach den
auch
Betrieb.
Und auch das Prozessdesign, ja. weil waren wir vorhin ja auch bei den Herausforderungen oder bei den Voraussetzungen. Wenn jetzt ein Kunde jetzt eine relativ unstandardisierte Prozesslandschaft hat, dann können sie ja auch nicht einfach eine Software-as-a-Service-Lösung einführen. Ne? Da müssen sie auch, muss man ja auch immer wieder an den Prozess ran.
Und was wir meistens vereinbaren, ist dann eine Transformationsagenda, zum Beispiel über 2 Jahre, wo man sagt, okay, das ist die Einführung und das ist der erste Schwung der Migration und wir übernehmen beides. Also wir übernehmen zum Beispiel die Payroll-Prozesse im Alten, wir übernehmen sie während der Migration. Und indem wir es drauf migrieren, passen wir das Ganze an und schalten aber auch sicher, dass der RAN funktioniert. Dafür haben wir natürlich, das sind dann sogenannte Peaks von Mitarbeitern. Damit straucheln ja auch viele Unternehmen. Man braucht, während einer Migration bräuchte man manchmal eine doppelte Anzahl von Mitarbeitern. Können sie als Unternehmen gar nicht machen. Passt ja gar nicht in die Personalpolitik. Ne? Mhm. Solche Dinge können wir natürlich abfedern. Das heißt, und auch dann gibt es nur gewisse Peaks. Ne? Sie haben es vielleicht am Monatsende oder Sie haben bei gewissen Zahlläufen in der Finanzbuchhaltung brauchen Sie für die ersten 10 Tage auf einmal 10%, 20% mehr Mitarbeiter, danach nicht mehr. Solche Spitzen können wir natürlich gerade während der Migrationsphase, wo sie nochmal doppelt eigentlich sind, weil sie noch mehr testen müssen, stärker abfedern. Mhm. Und sich dann meistens auch mit dem Unternehmen einigen. Übernehmen wir zum Beispiel nur die Migration und der Kunde arbeitet im Betrieb. Oder übernehmen wir den Betrieb, Kunde, Mitarbeiter machen das. Oder wir machen beides. Ne? Und das ist natürlich dann das Ökosystem, wo man sich selbst als Unternehmen entscheiden kann, ein bisschen freier. Worauf setze ich jetzt meine Mitarbeiter? Ja? Mhm. Wie mache ich meine eigene Migration über die 2 Jahre am besten? Ja? Und oft sind es wirklich viele Diskussionen über diese Abfederung von Spitzen, weil das ist über die nächsten 2-3 Jahre, ist das viel und danach flachen sie ab, wenn alles perfekt läuft und sind wieder im Normalen. Ne? Mhm. Aber das zieht sich dann schon ganz schön. Das sehen wir auch viel bei SAP S/4HANA-Einführungen im Finanzbereich, ja? Wo man auch meistens auch nicht alle Teilkonzerne zum Beispiel gleichzeitig migriert, sondern schrittweise rübergeht. Ne? Und das muss man mit verschiedenen Spitzen ausgleichen dann.
Spüren Sie das auch bei den Kunden, dass man erstmal in einem Also wir haben auch festgestellt, bei Managed Service Verträgen, zumindest bei denen, die der neuen Art auch zugehören, beginnt man erstmal mit etwas kleineren Losgrößen, also mit etwas kleineren Projekten, also testet im Grunde mal etwas aus, ob es auch mit der Zusammenarbeit passt, ob man auch selber auch die, als Kunde auch die notwendigen Voraussetzungen hat, und dann wird es dann immer weiter skaliert. Das ist auch so ein, eigentlich ein, etwas, was ich auch Unternehmen auch raten würden, vielleicht nicht im ganz großen Big Bang zu starten, sondern erstmal in einem etwas, ja, nicht kleineren, aber zumindest jetzt mal nicht im geschäftskritischsten Prozess.
Wir sehen, ich muss ganz ehrlich sagen, wir sehen fast alles zurzeit. Es kommt auf die Situation des Unternehmens an. Wenn Unternehmen nicht einen sehr, sehr starken Druck haben, ist das mit Sicherheit am empfehlsten wert. Dass man erstmal sagt, man schafft es im einen, es bringt zum Erfolg, damit kann man die restlichen Abteilungen zum Beispiel überzeugen und damit kriegt man einen viel stärkeren Buy-in im Unternehmen, weil man merkt, das ist unsere neue Gesamtstrategie und wir gehen alle gemeinsam in diesem Weg und zwar so, wie es zu unserem Tempo passt. Das ist dann der optimale Fall. Was man aber auch teilweise oft merkt, ist dann, dass die Realität einen einholt. Auf einmal hat man massive Probleme in einem Bereich von Mitarbeitern, entweder Krankheitsausfälle oder Kündigungen oder Mitarbeiteraufbau funktioniert nicht so wie gedacht. Oder gewisse Migrationen von Systemen laufen holpriger als gedacht. Man braucht ad hoc doch mehr Personal. Also es gibt dann doch in der Realität, merkt man doch dann manchmal bei Unternehmen, ein großer Schwung würde doch noch mal schneller helfen, damit der Rest ruhiger agieren kann. Ja? Und das ist alles sehr unterschiedlich. Dann gibt es viele große Unternehmen, die haben schon ausgelagert. Die gehen damit ganz anders um. Ja.
Das heißt aber auch, man kann im Grunde Managed Services auch nicht mehr als Provider so steuern, wie jetzt, sagen wir mal, vor 10 Jahren zum Beispiel, wo es im Grunde eigentlich ein Standard-Service war, der eigentlich überrollt wurde, ne? Sondern es ist eigentlich doch von Prozess zu Prozess, Kunde zu Kunde doch sehr unterschiedlich, ne? Das
in der Transition. Wir arbeiten schon brutal im Standard. Also wir haben viele
hinten raus, ne,
um überhaupt die Skaleneffekte, die der Kunde von uns erwartet, zu nehmen. Aber wir passen uns, ich sag mal, vorne passen wir uns sehr agil an die Kundenbedürfnisse. Da kommt dann das Beratergehen auch natürlich durch, weil wir natürlich genau zuhören und damit dem Kunden entscheiden, wie viel ist zumutbar, wie möchte man den Weg entsprechen.
Das heißt, die Neuart, also ich nenne es mal die moderne Form von Managed Services, sind dann im Grunde ein Mix aus Consulting, aus einer gewissen Transformationsleistung und dann dem Standardbetrieb.
Ja, und der sich einfach so entsprechend dem Unternehmen immer in verschiedenen Fokuspunkten über die Jahre entwickelt. Ne? Und das ist, glaube ich, auch das Tolle. Und deswegen ist Partnerschaft immer so wichtig, dass man das gemeinsam anspricht und über den Zeithorizont so anpasst, wie man im Endeffekt das beidseitig am besten managen kann. Ja.
Partnerschaft muss ja auch vergütet werden. Ne? Gibt es wahrscheinlich ja nicht zum Nulltarif. Das ist ja auch so ein Punkt. Früher war es, also früher war alles besser. Aber es gab ja in den eher klassischen Modellen auch die klassischen oder Abrechnungs- und Honorarmodelle. Entweder Fixpreis, stark an SLAs gekostet, koppelt oder auch Time and Material, aber es war generell immer sehr, sehr nah an einem SLA gewesen. So wie Sie es jetzt beschreiben, ist, glaube ich, sind ja diese Modelle auch mit an klaren SLAs und auch mit Festpreisen ja irgendwie nicht unbedingt immer gut geeinigt, sondern es geht ja schon eher, was Sie auch vorhin so im Nebensatz gesagt haben, doch um das Ergebnis.
Und beides, und so bepreisen wir es auch. Also SLAs gibt es schon meistens und ich bin kein Fan von Micromanagement, aber schon an den Stellen, wo es sinnvoll ist mit SLAs, weil aus meiner Sicht kriegt man damit Emotionen am besten in den Griff. Ne? Man ist genau klar, auf das setzt man sich ein, das erwartet man. Und da finde ich auch immer sehr, sehr gut, wenn man auf der einen Seite eine klare Raki hat. Das liegt bei uns, das beim Kunden, die aber auch ganz klar münzt, gerade in solchen Bereichen wie Finanzbuchhaltung. Das ist die Erwartung und das ist das SLA, woran ihr euch haltet. Was die Bepreisung angeht, muss man dann auch gucken, wo ist der Mischmasch. Ne? Also der Teil, wo wir eher sagen, sogar wären, wir übernehmen etwas, zum Beispiel für 3 Jahre und wir wissen ganz genau, über die 3 Jahre müssen wir weiter anpassen an den Prozessen des Kunden, dann ist das eher eine Transformationsberatungsleistung. Ne? Während des Ganzen ist aber das Ganze schon in einem stabilen Run und da probieren wir schon eher, wie man das sagt, Outcome-Preis-basiert das Ganze zu machen, wie zum Beispiel, was ist das Kern, was man erwartet, zum Beispiel in der Finanzbuchhaltung, Anzahl der Rechnungen oder Volumen, was man im Endeffekt macht, ja, und probiert sich da eher zu einigen. Dann aber zu schauen, abhängig von der Transformation, wissen wir, ab gewissen Momenten werden wir effizienter, ja, und vieles ist ja einfach Outcome-basiert, das heißt, wir brauchen weniger Einsatz, um das gleiche Outcome zu machen und einigen uns dann im Endeffekt immer, wie das angepasst wird, ne?
Stelle ich mir aber jetzt auch in der Zusammenarbeit mit dem Kunden auch nicht unkomplex vor, ne? Weil es gibt ja im Grunde ja keinen, oder es gibt da keinen, dann ist es ja auch nicht so ein eindeutiges Vertragswerk, sondern es ist ja noch immer sehr
Also
individuell,
da.
weil sie auch sagen, es gibt ja oft auch mal Zeiten, wo sich der Managed Service Provider mal wieder zurücknimmt, der Kunde wieder mehr arbeitet oder auch dann andersrum. Also die Steuerung ist dann schon, ich will nicht sagen, ich will dich negativ ausdrücken, komplexer, aber sie ist zumindest anders. Und er erfordert wahrscheinlich auf beiden Seiten auch nochmal andere Skills und oder Kompetenzen, ne?
Auch eigentlich
Oder
nicht, weil wir
nicht?
uns in der Anfangsphase sehr genau auf ein Zielbild einigen und genau dann vereinbaren, wie kommen die Parteien über die 3 Jahre auf das Zielbild hin. Und da verpflichten wir uns ja auch. Und ich glaube, es ist eher etwas, wo man Sicherheit bekommt, weil man selber, wenn man, ich sage jetzt mal, den Prozess nur in der Beratung lässt, weiß man zwar, man bekommt von uns die super Beratung, aber der Mitarbeiter selber uns muss es ja auch umsetzen. Also wir verpflichten uns ja für beides. Wir verpflichten uns, dass wir wissen, wie wir es besser hinkriegen. Und wir verpflichten uns aber auch gleichzeitig, dass wir entsprechend dann bei uns das auch so umsetzen können und die Effekte weitergeben. Und darüber einigen wir uns sehr, sehr schnell eigentlich in den ganzen Anfangsphasen. Ja. Ist natürlich auch so, dass nicht jeder Prozess einer Megatransformation bedarf. Ne? Also da muss man wahrscheinlich große, große Deals, wo man einfach sagt, das ist eine große Agenda für 3 Jahre, dann sind das auch komplexe Dinge. Bei vielen Bereichen sind es ja Standardprozesse. Ne? Also im Rechnungswesen haben wir Standardprozess und meistens wissen wir ganz genau, was wir über die nächsten 2 Jahre erreichen können und was sind die Trigger, die eingesetzt werden müssen, dass wir hinkommen.
Was sind so die Managed Service Klassiker-Themen? Also wir haben jetzt gerade das Rechnungswesen
Ja.
genannt. Was sind so die Sachen, die immer vorkommen?
Also wir sehen viel in den Bereichen, wo man so schön sagt, die Kernfunktionen, ne? Also Personalwesen, Finanzbuchhaltung, Steuerbereich, aber auch die sag mal Supportfunktionen wie der Einkauf, wie der Vertrieb, entsprechend Supply Chain in dem Bereich. In der IT auch, aber ich glaube, in der IT selber hat es sich auch gewandelt. Also man hat nicht nur den reinen Betrieb, sondern immer mehr auch mit Cloud. Sie hatten es eben gesagt, sowas wie zum Beispiel Cloud FinOps, also nicht nur die Cloud steuern, sondern auch die finanziellen Aspekte der Cloud, die unheimlich wichtig sind nämlich fürs Unternehmen, ja, und das fürs Unternehmen zusammenzuführen entsprechend. Bei Application, wir nennen es auch Application Evolution Services, nicht nur, dass wir die Incidents auf die Reihe kriegen, sondern auch in der Beratung im Zweifel dann auch gleich gucken, Moment, das ist ja schon zum dritten Mal vorgekommen, wir müssen ins System rein. Also nicht nur die reine Abarbeitung, sondern, da sind wir wieder beim Beratungsteil, dann auch schauen, wie kann man es optimieren, dass der Inzident nicht schon wieder vorkommt. Ne? Und das hat sich auch in der IT-Bereich entsprechend geändert. Ja. Aber auch Dinge, bin von Hause aus Rechtsanwältin, deswegen freut es mich da auch immer, Rechtsabteilungen denken völlig um.
Das
Rechtsabteilungen
Thema Legal
denken.
Tech, ne?
Ja, absolut, ja. Oder auch muss jeder Prozess end-to-end von einem Rechtsanwalt betreut werden? Oder sind das teilweise nicht auch eher Abwicklungsprozesse, die erst an einem gewissen Stadium einer hohen Rechtsexpertise bedarfen, ne? Also auch da, in diesen Bereichen merkt man ein starkes Umdenken. Wie kann man Abteilungen anders aufsetzen? Und dann kommt meistens auch mit dazu, Moment, wenn wir es eh überdenken und wollen das eher in einen Prozess überführen, kann der Prozess nicht jemand anders übernehmen.
Legal und Tax natürlich auch
Ja.
gerade total spannende
Absolut.
Bereiche, wo auch sehr viel mit generativer KI auch,
Ja.
ne? Also Bereiche, die im Grunde früher ja sehr, wie soll man sagen, sehr
Manuell ab.
manuell
Genau.
geprägt waren, ne? Wo,
Ja.
aber wo Technologie eigentlich schon einen extrem hohen
Ja.
Leverage-Effekt hat, ja? Sie hatten vorhin auch nochmal das Thema Standardisierung genannt, also am Ende die Service, also wir haben jetzt viel gelernt, wie sie im Grunde zu der Delivery kommen.
Ja.
Ne? So, wenn sie dann in der Delivery sind, sind die Services, die sie dann anbieten als PwC dann maximal standardisiert.
Ja, im positiven Sinn, weil oft kommt der Moment, das passt doch dann alles nicht zu mir. Deswegen muss man es
Klar,
im positiven Sinn. Genau wie man sagt, wenn man ein ERP-System heutzutage einführt, sollte man am Standard bleiben, sonst funktionieren jegliche Updates oder Migrationen nicht mehr. Wenn man dauernd Sonderlocken einführt, geht's nicht.
Aber so 80-20.
Und ähnliches ist bei uns. Es gibt einfach Standardprozesse, ja. Und wenn man sich manchmal zurücklehnt, oft ist es so, wenn man Unternehmen ist und man arbeitet zum Beispiel in verschiedenen Teilkonzernen vom Unternehmen, ist man natürlich sehr geprägt, dass man das Beste erfunden hat, ne? Und dass das super unbedingt sein muss, nur zu diesem Produkt und der andere genauso. Bis man sich da einig auf einen Standard, das braucht schon. Weil man einfach sehr davon überzeugt ist, dass es nur so funktioniert. Oft sind wir dann manchmal bei der Standardisierung so ein bisschen der Neutrale. und können vielleicht schneller zusammenziehen, warum und wieso das doch anders funktionieren könnte, weil man es auch schon vielleicht gesehen hat, ja, und entsprechend verschiedene Parteien schneller auf einen Standard drauf bekommt, ja.
Gehen Sie denn da aber eher nach einem nach dem Thema oder eher nach einem Vertical oder so, wo das auch, weil ich kann mir vorstellen, das Thema Finance ist zum Beispiel im Energiesektor anders als in der Konsumgüterindustrie, oder ist es, oder wonach
Nur
lässt
der Inhalt, aber
nur
der
der Inhalt
Prozess,
der
man
Kunden?
bekommt irgendwas entsprechend rein, muss entscheiden, geht es auf Konto A oder B, ja. Welchen Teil der Rechnung brauche ich jetzt für die Auszifferung, ja oder nein? Das ist immer gleich. Also der Prozess, das Wie, ist oft schon sehr, sehr ähnlich, meistens sogar auch die Reihenfolge, ja. Dann die Expertise an der richtigen Stelle reinzubauen, um zu verstehen, ob es in der Bilanzierung nach rechts oder nach links geht. Das ist dann oft der Unterschied, ne, zwischen den Sektoren. Aber der Ablauf einer gewisser Prozesse ist dann doch
Ist,
meist der gleiche.
ja, okay.
Ja.
Ich hab's gehofft, ja. Kommen wir nochmal zu einer Frage, die mich mal interessieren würde. Wenn sich jetzt als Unternehmen jetzt mit der Frage beschäftigen, Managed Service, ja oder nein, die merken halt auch den demografischen Wandel oder auch bestimmte Mitarbeitergruppen gehen auch raus, können bestimmte Geschäftsprozesse nicht mehr aufrechterhalten. Also und sind jetzt stark mit der Frage beschäftigt, wie können wir das im Grunde jetzt auch mit einem externen Dienstleister zusammen über einen Managed Service machen. Was sind aus Ihrer Sicht Empfehlungen, woran ein Kunde von Ihnen auf jeden Fall denken sollte, bevor er auch eine Ausschreibung startet? So, was sind
Also was wir oft diskutieren auf der Vorstandslevel ist erstmal, was ist eure Sourcing-Strategie für die nächsten 3 bis 5 Jahre? Ist euch das bewusst? Wollt ihr irgendwann selber zum Beispiel ein Center aufbauen, ja oder nein? Und das aus meiner Sicht gibt dann schon gleich mal die erste Einfallsschranke im Sinne von, wo möchte man eigentlich langfristig hin? Und wenn dann viele Unternehmen sagen, eigentlich nein, nicht für uns, wir möchten uns eher ein Ökosystem aufbauen. Dann sind oft Diskussionen strategisch, wie kann man die Abteilungen neu aufbauen? Wie kann man zwischen den Abteilungen Prozesse optimieren? Und wo ergibt sich daraus dann der größte Bedarf? Das wäre das Perfekte, ja, dass man eher wirklich top-down kommt und sagt, wie möchte man sein Unternehmen teilweise neu gestalten, ja, Aufgabenverteilung neu gestalten. Meistens aber die Realität so, dass irgendwo was nicht gut läuft. Entweder aus den Kostenpunkten oder man bekommt die Mitarbeiter nicht oder man hat eine gewisse Migration von einer IT oder man hat Qualitätsprobleme oder Backlog-Probleme und braucht Ad-hoc-Support. Oft starten wir auch oft mit solchen Feuerwehreinsätzen, ne? Es geht irgendwas schief aus diversen Gründen und man braucht erstmal Ad-hoc-Support, ja? Und daraus ergeben sich dann meistens Gespräche, wie könnte man es denn langfristig lösen, ne? Wie kann man langfristiges völlig anders zu machen? Weil man will ja auch nicht einfach Mitarbeiter vor den Kopf stoßen, ne? Man möchte erst mal gucken, wo möchte meine Abteilung in den nächsten 3 Jahren hin und wie kann auf der Reise Managed Services dabei dann unterstützen und dann ergeben sich, was Sie auch eben gesagt haben, meistens diese erstmal mit dem anfangen und dann steigern, 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 weil man dieses Ziel vor Augen hat, wo es dann auch zum Unternehmen
weil dann
insgesamt
so eine Art
passt.
evolutionäre
Ganz
Lernkurve
genau,
auch reinkommt, das ist eigentlich
genau,
der.
ja.
Aber gut, die Welt ist halt nicht immer so, ne? Aber manchmal hat man ja auch unterschiedliche Ansätze. Aber das ist
Ja.
halt eigentlich schon der Idealpunkt, ne? Um dann auch die, weil viele sind ja auch in der Zusammenarbeit ja auch diese ganz klassischen Kunde-Dienstleister-Beziehungen ja auch gewohnt.
Ja.
Diese sehr
Das,
arbeitsteilige
man braucht halt das
Situation auch.
Commitment der Führungskräfte, ne? Wenn das von oben nur kommt, ist es ein Kostending, ist das Change Management schwierig. Also wir merken auch sehr, sehr stark, ist es wirklich angekommen in den Köpfen? Ist es was, was sie wollen, weil sie das Gefühl haben, das ist es, wo wir in den nächsten 3, 4 Jahren hin müssen. Das wird unsere Vision sein, ja? Dann merkt man auch viel mehr Commitment oder auch viel mehr Ideen, was könnten wir jetzt machen, ne? Eine Offenheit, die spüren wir sehr stark, ja? Und dann wird das auch meistens recht erfolgreich.
Ich denke auch, dass der Kostenaspekt auch in den meisten Bereichen auch immer mehr abnimmt, weil aus meiner Sicht der dominierende Effekt in den nächsten Jahren ist der demografische Wandel,
Ja.
ne? Also der natürlich dazu führt, dass jetzt sicherlich man kann viel automatisieren, aber es gibt ja immer noch gewisses Prozesswissen, was natürlich immer noch in gewissen Köpfen auch vorhanden ist und wo man ja auch Technologien auch anwenden muss. Natürlich kann man einen großen Teil mit Technologie auch automatisieren, aber Technologie muss ja auch immer noch durch den Menschen auch
Ja.
angewandt werden, selbst künstliche Intelligenz. Und dieses domänenspezifisches Fachwissen, wenn das weiter verloren geht, ist es sicherlich auch nochmal ein ganz, ganz starker Treiber, eigentlich neben dem ganzen Kostenthema, ne? Weil ein Unternehmen muss ja auch in den Prozessen auch funktionieren. Das ist ja nochmal eine Überlebensfrage, um es mal nicht so hochhängen, aber es ist ja oft noch eine, ja. Dann auch eine Frage auch der Überlebensfähigkeit. Vielleicht mal vorletzte Frage oder auch letzte Frage, mal gucken. Es gibt ja der Markt für Managed Service Provider ist ja wirklich extrem groß. So, es gibt lokale Anbieter für Spezialthemen, es gibt die klassischen IT-Dienstleister, US-amerikanischer Herkunft, europäischer Herkunft, lokaler Herkunft, es gibt die indischen Provider und es gibt jetzt auch die Big Four, die sich ja auch alle in diesem Sektor positionieren und auch aufstellen. Was unterscheidet eigentlich eine Big Four vom Rest des Marktes? Die Frage wollte ich eigentlich nochmal stellen. Also warum, also im Grunde, Sie haben es ja auch genannt, über das Thema Technologie. Mhm. So, da sind ja auch andere Dienstleister auch da. Wo ist im Grunde der Differenzierungsfaktor aus Ihrer Sicht einer Big Four oder auch speziell einer PwC? Können wir auch auf PwC auch eingehen,
wie Sie. Ich glaube, das Zusammenbringen von der Expertise für eine strategische Partnerschaft, also dass nicht wirklich diese Auslagerung im Fokus steht, sondern der Aufbau einer Partnerschaft und wie wir dort am besten unsere Expertise aus Beratung, teilweise aus meiner Sicht auch sehr wichtig unserer Prüfungs-Know-how, weil vieles, was wir übernehmen, muss prüfungssicher abgewickelt werden bei uns und auch so dokumentiert werden, dass es einem Prüfungs-Niveau entspricht. Das bringen wir auch mit, ja. Und dann werde trotzdem dann gleichzeitig noch eine Tech-Enabled Operation Excellence. Also wir wissen, wie man super effizient einfach Skalierung an immer wiederkehrenden Prozessen hinbekommen kann. Ja. Und ich glaube, das aus alles aus einer Hand, auch für einen Ansprechpartner beim Kunden, der sich dann dadurch wohlfühlt, merken wir auch immer mehr, hat wirklich Bestand. Ja. Und das sind wirklich, ist der Gleichklang von diesen verschiedenen Kompetenzen, die wir gut entsprechend beim Kunden platzieren können.
Und das Thema Reputation kann ich mir auch nochmal vorstellen, zumindest bei einigen, zumindest bei bestimmten Geschäftsprozessen.
Also. Ja, da hat natürlich die Big Four einfach das ganze Fachwissen. Ja, ne? Genau. Und wir merken, also wir hatten ja eben die Beispiele auch im Steuerbereich oder auch im Finanzbereich, in anderen Bereichen, die müssen ja auch alle auditsicher sein. Ne? Also das, was wir übernehmen, wir erzeugen im Endeffekt dann die Prüfungsnachweise für den externen Prüfer. Ne? Es muss auf einer hohen Qualität sein, das nehmen wir sehr, sehr, sehr ernst. Ja? Es darf da nichts schief gehen, da haben wir unsere Qualitätsansprüche auch bei uns in den Kompetenzzentren. Und damit ist natürlich so, gehen wir auch auf den Markt drauf.
Gibt es ja auch mittlerweile ja wirklich es gibt ja immer mehr regulatorische Anforderungen.
Ja.
NIS 2 wird wahrscheinlich auch demnächst mal kommen. DORA im Finanzdienstleistungssektor, Datenschutz sowieso, EU AI Act, sind auch komplexe regulatorische Themen, was Sie schon sagen, ne, die ja Unternehmen auch beim Thema Cloud oder auch bei Software as a Service und bei AI auch umsetzen müssen. Und das ist natürlich auch schon sehr, nicht nur arbeitsintensiv, aber auch komplex und auch toolgestützt, schon sehr wichtig. Ne?
Aber diese Expertise, die haben wir ja als Berater oder auch als Prüfer und bringen die immer zeitgleich in unser Serviceangebot entsprechend rein und können damit das auch dann sicherstellen.
Ja. Okay. Spannendes Thema.
Auf jeden Fall.
Spannendes Thema, viel gelernt, kurzweiliges Gespräch fand ich. Einige Ergebnisse, die wir auch in unserer gemeinsamen Studie auch herausgefunden haben, wir es heute hier auch mal diskutiert. Mhm. Wer mehr auch über das Thema Managed Service erfahren möchte oder auch an den Studienergebnissen interessiert sind, der Link findet sich dann in den Shownotes vom Podcast, haben wir eingestellt. Dann bleibt mir jetzt noch, Frau Unkel, erstmal mich herzlich zu bedanken. Viel gelernt, auch natürlich auch für das sympathische Gespräch. Und
vielen Dank auch von meiner Seite.
Danke, Spaß gemacht.
Dankeschön. Dankeschön.
Sie möchten keine Folge von Lündonk Insights, Digital Consulting und Audit verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Deezer oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.